Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute herzlich zu einer weiteren Konferenz von Suvorov TV. Die russische Militäroperation hat sich in den letzten Wochen maßgeblich verändert. Es gibt einen neuen Oberbefehlshaber, General Armageddon oder auch Surovikin genannt. Unter seiner Führung hat das Tempo zugelegt. Plötzlich gibt es Angriffe auf Infrastruktur. Es wird der russische Nachbau einer iranischen Drohne eingesetzt, der vermehrt auch unter der ukrainischen Armee für Angst und Schrecken sorgt. Und all diese Themen und was sie letztlich auch für Europa bedeuten, möchten wir heute kurz mit zwei Gästen besprechen. Einerseits Tobias Nase von der antiimperialistischen Aktion, der vielen von Ihnen schon bekannt sein dürfte. Guten Abend, Tobias, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und auf der anderen Seite Adalbert Förster, seines Zeichens vor allem Wirtschaftsexperte. Lieber Adalbert, schön, dass du heute da bist.
Ja, guten Tag.
Genau. Wie eben schon erwähnt, hat sich jetzt die russische Militäroperation leicht geändert. Wir haben eben, das war das Letzte, was wir in größerer Runde besprochen hatten, einige Verluste im Raum Kharkov erlebt. Und jetzt sehen wir, dass eben massive Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur stattfinden, halt eben auf diese Infrastruktur, die man auch für militärische Zwecke nützen kann. Tobias, was sagst du zu diesen Angriffen? Können die eine Wende im Krieg bringen? Oder sind das, so wie das westliche Medien beschreiben, sinnlose Terrorangriffe, die nur von der zunehmenden Schwäche des russischen Heeres ablenken sollen?
Also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Theorie, dass diese Angriffe sowieso geplant wurden für eine spätere Phase des Krieges und dass wir langsam in diese Phase eintreten. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es ist die andere Möglichkeit, dass diese Angriffe auf Infrastruktur eine direkte Konsequenz aus dem Terroranschlag auf die Krimbrücke resultieren. Und egal, wie man das jetzt vielleicht beurteilen mag, ich denke, dass diese bisherige russische Militärstrategie, die doch relativ soft war, nicht in dem Maße aufgegangen ist, wie man das erhofft hatte. Und dass man jetzt zu drastischen Maßnahmen greift. Und natürlich, wenn man das jetzt alles vergleicht mit dem, wie zum Beispiel die Amerikaner gegen Jugoslawien vorgegangen sind oder gegen den Irak, dann sind die Amerikaner bei weitem dramatischer vorgegangen mit einer Vielzahl von Schlägen auf Infrastruktur, die gar nicht vergleichbar sind, auch mit den Dingen, die jetzt aktuell passieren. Und da muss man, glaube ich, denke ich, wirklich unterscheiden. Wobei ich auch ganz klar sehe, dass die Angriffe auf gerade das Stromnetz die Ukraine doch strategisch extrem schwächen und letztendlich nicht nur der Ukraine schaden, sondern auch ganz Europa, weil die Ukraine ja inzwischen auch teilweise Strom exportiert hat nach Polen und so weiter und da auch Co-Abhängigkeiten bestehen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, um dann die Frage quasi an Adalbert weiterzuleiten. Die Ukraine ist ja jetzt Teil des europäischen Verbundnetzes und hat jetzt eben infolge dieser Angriffe schwere Schäden am eigenen Energienetz davontragen müssen und kann jetzt zum Beispiel nicht, wie vorher versprochen, im Winter Europa beispielsweise mit Strom unterstützen. Wie siehst du diese Angriffe und wird das eben dann quasi auch wirtschaftliche Konsequenzen für Europa haben?
Also ich sehe die Angriffe eben so, also es war natürlich eine Antwort auf den Terroranschlag an der Krimbrücke, dass einerseits und andererseits will die russische Armee, ich denke auch mal einfach den Druck auf die Ukraine erhöhen, denn die Ukraine hat ja schon anmerken lassen, dass sie wirklich auf Befehl der Amerikaner bereit sind, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Vor kurzem haben sie auch noch jetzt gesagt, dass sie die Studenten alle mobilisieren werden, haben also Ausreisesperre verhängt für die Studenten schon seit längerem. Und ich denke, dass Russland eben darauf abzielt, auch den Druck zu erhöhen auf die Bevölkerung, dass dass da quasi ein Wandel von dieser Politik des Kampfes bis zum letzten Ukrainer erzwungen wird. Und ja, das Strom zum Stromnetz in Europa, das ist eben sehr stark miteinander verbunden, wie du schon gesagt hattest. Die Ukraine, besonders das Atomkraftwerk in Zaporozhye, kann ja jetzt nicht mehr liefern. Und andererseits durch die Sanktionen ist es auch schwierig, französische Atomkraftwerke zu beliefern. Deutschland hat sowieso kaum noch Atomkraftwerke, auf Gaskraftwerke. Das wird wohl diesen Winter auch nicht viel geben bei dem Gasmangel. Und ja, also in den Mainstream-Medien hier wird schon öfters berichtet von, wird das schon ein kompletter Blackout als halbwegs realistisches Szenario hingestellt. Also ich denke, das ist ein offenes Geheimnis, dass hier ein Blackout passieren könnte. Und die Folgen sind natürlich katastrophal, weil Strom quasi eine Art Primärressource ist. Und ohne Strom kann einfach eine moderne Gesellschaft nicht funktionieren. Gas ist auch problematisch. Also wenn das Gas ausfällt und die Wohnungen nicht mehr beheizt werden können, dann wird sich auch Schimmel ausbreiten, werden sich Krankheiten ausbreiten. Also ja, die Situation, falls sowas eintritt, wäre wirklich katastrophal für Deutschland und auch Europa.
Genau. Seit den Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur sind diese Jubelmeldungen in westlichen Medien wesentlich geringer geworden. Wir haben jetzt vielmehr so mittlerweile eher Meldungen, die in die Richtung gehen, ja, Russland führt da Terrorangriffe durch und ist deswegen außerhalb jeglichen Völkerrechts etc., also quasi der Unsinn, der schon seit Anfang der Militäroperation verzapft wird. Jetzt ist aber sehr interessant, dass Russland entgegen früherer Meldungen doch diese Teilmobilisierung durchführt und eben 300.000 zusätzliche Soldaten in das Gebiet der Militäroperation geschickt werden sollen. Gleichzeitig hat ja Russland jetzt eben auch endlich, nach quasi Jahren des Wartens, eben einerseits die beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk als Teil der Russischen Föderation aufgenommen und andererseits eben dann auch wiederum Teile von, also Cherson komplett, genau, und Zaporozhye eben zumindest zum größten Teil. Was glaubt ihr, wird diese Mobilisierung, also diese Teilmobilisierung in Russland auf der einen Seite und andererseits eben die Aufnahme von den neuen Gebieten am Charakter der Militäroperation ändern? Tobias, was ist da deine Meinung dazu?
Also ich würde sagen, dass die Anzahl der jetzt mobilisierten Kräfte durchaus kriegsentscheidend sein könnte. Das heißt, die Russen haben natürlich einfach ein viel höheres Mobilisierungspotenzial als die Ukrainer, einfach wegen der größeren Bevölkerung. Das wird auf der anderen Seite ganz klar gesehen und wahrgenommen. Das heißt, Russland schafft es wohl trotzdem, seine Mobilisierungsziele ohne Probleme zu erfüllen und wird dann auch eben mit der entsprechenden Personenstärke in der Lage sein, sich weiter zu verteidigen und auch weitere Angriffe zu führen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch genauso, dass die NATO-Staaten und auch so deutsche Militäranalysten ganz klar darauf hinweisen, dass man wohl langsam dabei ist, seine Munition zu verschießen, die man hatte. Das heißt, die NATO hat langsam, oder die NATO-Staaten, die EU haben so langsam mehr oder weniger alles, was man auf schnelle Art und Weise liefern konnte, nun geliefert an die Ukraine. Und die Bestände schrumpfen immer weiter, ohne dass man jetzt den wirklich großen militärischen Erfolg erzielen konnte. Natürlich gerade um Kharkov herum und so weiter konnte man Geländegewinne erzielen und so weiter. Natürlich wird es, denke ich, auch nochmal zum schweren Gefecht um Cherson demnächst kommen. Aber die Munitionsbestände, die Waffensysteme dezimieren sich immer weiter und letztendlich, wenn man halt irgendwann an einer gewissen Grenze weiterliefert, dann ist eben die Gewehrfähigkeit von ganz Europa in Frage gestellt. Und da ist doch, glaube ich, inzwischen langsam immer eher ein Ende absehbar, dass man in Europa sein Pulver verschossen hat, was man bisher hatte. Und deshalb sehe ich da doch eher die Tendenz auf der russischen Seite, die jetzt, denke ich, weiterhin Geländegewinne machen wird, weil eben keine weiteren Waffen mehr nachkommen werden oder weniger Waffen nachkommen werden. Und gleichzeitig auch die Waffensysteme nicht unbedingt den gewünschten Erfolg bringen. Also die HIMARS zum Beispiel haben doch eine größere Wirkung erzielt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Luftabwehrsysteme reden, da werden wohl auch die vielleicht zukünftig gelieferten Systeme bei weitem nicht ausreichen, um die iranischen Shahid-Drohnen abzuwehren. Und die sind natürlich auch so günstig in der Produktion, dass man sich fragen muss, welchen Sinn macht es überhaupt, diese Ziele abzuwehren, wenn dann so eine Rakete so und so viel hunderte tausende Euro oder Millionen Euro kostet und man damit versucht, so eine Billigdrohne abzuschießen, dann ist natürlich der militärische Nutzen schwer in Frage gestellt, weil man sein Geld mehr oder weniger zum Fenster hinauswirft und damit nicht den wirklichen Erfolg erzielt.
Ja, absolut. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich einerseits diese Erschöpfung der Waffenkammer der Demokratie. Diese Rolle haben die USA ja bis jetzt immer erfüllt quasi und zu einem gewissen Grad auch die europäischen Staaten. Andererseits eben die Kostenfrage. Also einerseits haben wir zum Beispiel diese deutschen Iris-T-Luftabwehrsysteme, wo eben da die Rakete 500.000 Euro kostet, beziehungsweise das ganze System. Und andererseits die nachgebauten iranischen Drohnen, wo man da von Produktionskosten von $20.000 ungefähr ausgeht. Das heißt, das ist eben ein riesiges Ungleichgewicht. Adalbert, wie siehst du diese ja, Erschöpfung des westlichen Arsenals? Können wir uns da darauf einstellen, dass jetzt dann die NATO noch einmal stärker eingreift? Oder bist du auch der Meinung, dass es dann quasi langsam mit der westlichen Unterstützung zu Ende gehen wird? Adalbert, bist du noch da?
Der ist wohl gerade rausgeflogen.
Okay. Okay, dann richte ich die Frage an dich weiter. Glaubst du, dass der Westen jetzt noch einmal stärker reingehen wird? Oder glaubst du, so wie du es anklingen hast lassen, dass es eher danach ausschaut, dass der Westen dann langsam seine Niederlage eingestehen wird?
Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Auf der einen Seite ist ja die Realität, dass das bereits ein Konflikt zwischen dem Westen und Russland ist. Und nicht nur ein Konflikt, sondern wir reden hier eigentlich von einem voll ausgewachsenen Krieg. Und auf der anderen Seite muss man auch klar sehen, dass mit dem Stadium, was wir inzwischen erreicht haben, der Westen wohl auch nicht mehr so komplett sicher sein kann, dass Russland nicht vielleicht das Ganze doch an irgendeiner Stelle als Kriegserklärung gegen sein Land betrachtet. Also wenn zum Beispiel ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden, um dann an die Front geschickt zu werden, an deutschen Waffensystemen und so weiter, wenn die Ukraine um jeden Preis am Leben erhalten wird durch die europäischen Staaten und die NATO, dann muss man doch sehen, dass die Rolle, die der Westen inzwischen spielt, eher der einer Kriegspartei entspricht. Und ich denke, selbst wenn jetzt die Ukraine von Russland eventuell übernommen werden sollte, dann muss einem, glaube ich, klar sein, dass es trotzdem so sein kann, dass zum Beispiel der Westen der Ukraine, dafür denke ich, gibt es schon länger Pläne, westlich annektiert werden wird. Und wenn eben dieser Westen der Ukraine um Lemberg herum annektiert wird, dann ist natürlich die Frage, inwieweit das in ein globales Szenario ausartet. Und ich meine, wir haben gleichzeitig noch eine Konfrontation bezüglich Taiwan auf der anderen Seite der Welt. Wir haben eine große, sich anbahnende, immer größer werdende Weltwirtschaftskrise, die natürlich auch einen globalen Konflikt extrem begünstigt. Wenn man all diese Faktoren zusammenzählt, dann ist die Gefahr, dass es zu einem globalen Konflikt sich ausweitet, absolut gegeben. Und man darf, denke ich, auch nicht vergessen, dass es ein überliegendes Szenario gibt, und zwar, dass man diese Agenda 2030, den Great Reset, um jeden Preis, koste es, was es wolle, durchdrücken möchte. Das heißt, entweder pressen wir 2030 oder bis 2030 endlich Heuschrecken, haben 60 Geschlechter und sind unglaublich grün und ökologisch. Oder die Frage ist das auch, ob sich im Westen genug Leute zusammenfinden, um Widerstand gegen dieses Projekt zu leisten. Ne? Aber wenn nicht und wenn der Westen gewillt ist, trotzdem einen globalen Anspruch für dieses Projekt zu stellen, und das muss eigentlich der Westen, weil ansonsten werden die Leute einfach komplett aus dem Westen fliehen. Also die Realität ist ja, dass sich niemand ernsthaft in diesem Great Reset 2030, Agenda 2030 wirklich bewegen möchte. Also niemand möchte in so einem System leben, wo alles kontrolliert ist, wo ein normales Leben, wo eine normale Menschlichkeit gar nicht mehr die Möglichkeit ist, wo wir mit digitalen Zentralbankgeld kontrolliert werden, wo wir die Klappe nicht mehr aufmachen dürfen. Und
Außer natürlich Klaus Schwab und Karl Lauterbach, die wollen das schon.
Ja, genau, wo Karl Lauterbach halt eben, und das ist ja auch wieder ein Indiz dafür, wie global eigentlich dieser Konflikt ist, wenn eine Marionette dieses ganzen Komplottes von Bill Gates und all den Leuten da, die diese ganze Impfung damit vorangebracht haben. Wenn gerade so eine Marionette eben so anspringt auf die aktuelle Thematik und eigentlich Putin den Krieg erklärt und sagt, wir sollen uns jetzt mal hier nicht alle so haben, egal ob wir im Winter verhungern, uns der Arsch auf der Straße gefriert oder sonst was, wir sollen uns mal nicht so haben und wir sollen jetzt mal bitte den totalen Krieg mit Putin führen, dann ist das ja nur ein Indiz, was da eigentlich auch dahinter steckt. Und das dürfen wir einfach immer wieder nicht vergessen, wo es ganz effektiv wirklich darum geht. Also es geht darum, dass der Westen seine Stellung als in der globalen Dominanz nicht zurücknehmen möchte und es aber andere Mächte gibt, die für eine multipolare Weltordnung einstehen und diese auch bereit sind zu verteidigen und auch aufzubauen. Und das ist natürlich was, wo meiner Meinung nach sowieso ein Konflikt kommen wird. Die Frage ist nur, in welchem Maßstab?
Ich verstehe. Ja, Adalbert ist jetzt gerade wieder zu uns gestoßen, oder? Hallo Adalbert, hörst du uns? Adalbert, bist du da?
Ja, sorry, mein Internet ist abgeschmiert. Ich hab's
wunderbar, wir haben noch genau 2 Minuten, deswegen noch ganz kurz zum Abschluss die Frage. Wir haben jetzt gesehen, dass eben einerseits der Iran Russland verstärkt unterstützt hat. Andererseits sehen wir auch, dass jetzt Weißrussland anscheinend stärker in den Konflikt involviert wird. Was würdest du sagen, ist dieses Projekt einer multipolaren Welt zunehmend erfolgreich, weil jetzt eben da doch diese Bündnisse stärker werden? Oder betreibt der Russland quasi nur eine egoistische Agenda und im Endeffekt stellt sich die ganze Welt gegen Russland? Wie siehst du das?
Also, dass man sagen kann, die ganze Welt stellt sich gegen Russland, das stimmt nicht. Es gibt immer noch die Länder, die eben schon historisch vom amerikanischen Imperialismus eben unterdrückt worden sind, beziehungsweise wo es illegale Putschversuche gab und versucht wurde, die Regierung zu stürzen, wie zum Beispiel Weißrussland, die stellen sich natürlich auch auf die Seite Russlands, Nordkorea, Iran liefert jetzt sehr viele Shahid-Drohnen, die auch natürlich sehr schwer abzuschießen sind. Genau, ja.
Gut, also du würdest nicht sagen, dass es da zur Isolation kommt. Genau, und zum Abschluss noch ganz kurz, Tobias. Wie siehst du die Rolle von Alexander Lukaschenko jetzt im Rahmen der Militäroperation? Glaubst du, dass Weißrussland durch eine westliche Aggression jetzt auch wirklich direkt involviert werden wird oder nicht?
Also Weißrussland wurde ja schon über die letzten Jahre konstant provoziert. Man hat ja über Jahre hinweg versucht, jetzt Lukaschenko außer Gefecht zu setzen und die Regierung wegzuputschen in Weißrussland. Man hat ja gesehen, dass Lukaschenko nicht bereit war,
okay, nur ganz kurz, weil wir haben jetzt wirklich nur noch mehr eine Minute,
die Corona-Agenda durchzuführen. Und in Bezug auf Weißrussland denke ich, dass Weißrussland, sollte es dazu kommen, dass der Westen in der Westukraine einschreiten sollte, auf jeden Fall Weißrussland das als Angriff mit auch auf sich selber sehen wird und auf jeden Fall auch mit einschreiten wird.
Danke sehr. Ja, sehr geehrte Zuseher, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Lieber Tobias, lieber Adalbert, vielen Dank fürs Teilnehmen.